charismatisch, pfingstlerisch geprägten Gemeinde und da gibt es keine Priester in dem Sinn. Aber dennoch nennt die Bibel uns alle ganz klar Priester. Ich habe zitiert aus 1. Petrus, wo es heißt, ihr seid ein königliches Priestertum. Und das Thema Priester hat mich einfach beschäftigt. Und so habe ich mit euch letzte Woche darüber ein bisschen gesprochen und einfach versucht zu vermitteln, dass wir alle Priester sind. Egal, ob wir das nun auch glauben oder wollen oder nicht, wir alle sind so geschaffen. Wir können gar nicht anders als priesterlich zu leben. Die Frage ist nur, welchen Gott beten wir als Priester an? Aber dass wir anbeten, das ist überhaupt nicht die Frage. Und ich habe darüber gesprochen, dass Priester Schnittstellen sind zwischen dem Gott, den sie anbeten, und zwischen der Schöpfung, den Menschen um sie rum. Wir alle reflektieren als Schnittstelle den Gott, den wir anbeten. Wir alle reflektieren den Gott, den wir anbeten. Und wir alle beten irgendetwas an, sei es Gott oder sich selbst oder andere Menschen oder ideelle Dinge. Und es ist die Aufgabe von Priestern, die Herrlichkeit des wahren Gottes in diese Welt wiederzuspiegeln. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, ich hatte letzte Woche diesen Spiegel hier leider vergessen. Aber im Prinzip sind wir alle ein Spiegel. Und wir alle spiegeln etwas wider. Die Frage ist, in welchem Winkel befindet sich unser Spiegel? Ist unser Winkel nur nach oben gerichtet und wir sagen, ach, es ist alles nur zwischen mir und Gott und ich brauche niemand anderen? Oder ist unser Winkel immer nur so, dass wir alle anderen widerspiegeln und dass wir es immer allen anderen recht machen wollen? Oder dass wir uns vergleichen und sagen, ich wünschte, ich sehe so aus wie er oder sie? Oder ist unser Spiegel vielleicht so, dass wir durchs Leben gehen und sagen, ich wünschte, alle sehen so aus wie ich. Meine Herrlichkeit soll die Welt erfüllen. Oder ist unser Spiegel in einem Winkel, der ungefähr so aussieht, der es erlaubt, dass wir nach oben blicken, aber dennoch die Reflexion der Herrlichkeit Gottes in unser Umfeld ausgestrahlt wird. Und heute Morgen möchte ich auf diesen Spiegel etwas genauer eingehen, weil dieser Spiegel ist im Prinzip unser Herz. Dieser Spiegel ist unser Herz. Und bevor ich da reinspringe, möchte ich auch noch kurz wiederholen, ich hatte ja letzte Woche gesagt, dass wir nicht nur Gott widerspiegeln, sondern eine der Hauptcharakteristiken des Priesters ist, dass ein Priester hundertprozentig Gott gehört. Dass er 100% ihm gehört. In der Bibelstelle, die ich gelesen habe letzte Woche, hieß es, ihr seid ein königliches Priestertum und so weiter und so weiter. Ihr seid sein persönliches Eigentum. Wir gehören Gott. Ich habe hier so ein Bild gefunden. Das ist ein franziskanischer Bruderorden aus Nordirland. Einer dieser Mönche ist richtig, richtig cool. Also die sind alle wahrscheinlich cool, aber ich kenne einen von denen. Und die gehen durchs ganze Land, die beten um Heilung, die sind auf allen möglichen Konferenzen dabei, egal ob das Bill Johnson ist oder wer auch immer. Die haben so eine Liebe für Jesus. Und die haben eine Webseite über ihren Bruderorden, Franziskaner. Und dieses Bild, als ich auf der Webseite gesehen habe, das hat mich so tief angesprochen. Und ich habe irgendwie so empfunden, als wenn Gott sagt, So wünsche ich mir das, dass wir komplett vor ihm ausgestreckt niederliegen. Nicht in falscher Demut oder in falscher Selbsterniedrigung und nein, das hat damit nichts zu tun, sondern einfach um zum Ausdruck zu bringen, wir sind Priester, wir gehören Gott hundertprozentig. Wir gehören ihm zu hundertprozentig. Ich finde es so ein starkes Bild, einfach sich so völlig Gott hinzugeben. Und dann als letzten Gedankenpunkt nochmal, um zu wiederholen von letzter Woche. Man kann das vergleichen mit dem Planeten Erde, der sich um die Sonne kreist, der seine genaue Umlaufbahn von Gott bekommen hat hier. Und nur deswegen, weil er sich auf dieser Umlaufbahn befindet, kann unser Planet Erde Frucht bringen. Nur deswegen können wir jetzt hier sitzen und atmen und einfach so Predigten hören. Also genau das passiert jetzt gerade im Universum und nur deswegen können wir Leben so erleben, wie wir es jetzt gerade erleben. Und wenn die Erde die Gedanken hätte, ich habe keinen Bock mehr darauf, mich darin zu bewegen, wo Gott mich reingesetzt hat, ich will mir selbst Gott sein, ich will mir selbst gehören, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg durchs Universum, dann würden wir alle augenblicklich sterben. Und genauso ist es mit uns als Priestern auch. In dem Moment, wo wir uns unseren eigenen Willen gehen, in dem Moment, wo wir nicht mehr einfach, ganz einfach annehmen können, dass wir Gott gehören, wo wir raushüpfen aus unserer Umlaufbahn und uns nicht mehr um Jesus drehen, in dem Moment werden wir zur Gefahr für die anderen Planeten im Universum. Wir hören auf, Frucht zu bringen, und wir werden, wie gesagt, eine Bedrohung. Man gibt ja immer noch, werden ja Filme gemacht über Planeten, die so durchs Universum schießen, und gibt es ja immer diese Horrorszenarien, was, wenn da mal einer auf unserem Planet zugerast kommt. Warum? Weil diese Planeten oder diese Kometen oder was auch immer keine Umlaufbahn haben. So die Frage oder die Tatsache, sagen wir mal so, der Priester ist, dass ihre Umlaufbahn ganz klar von Gott definiert ist, weil sie sagen: Gott, ich gehöre dir. Und das ist etwas, was auf uns treffen sollte. Und da, egal, ob wir Anglikaner sind oder Katholiken oder sonst was, wir alle sind ein priesterliches Geschlecht in Gottes Augen. Und das ist das Leben eines Priesters. Wie gesagt, heute möchte ich auf unser Herz ein bisschen zu sprechen kommen, denn letztlich wird das Leben eines Priesters von diesem Spiegel, wie gesagt, sehr geprägt. Und dieser Spiegel ist unser Herz. Das ist dein Herz, das ist mein Herz. Und ich möchte mit uns ein paar Dinge angucken, die mir einfach wirklich, wirklich wichtig geworden sind und die mein Leben auch echt geprägt haben in den letzten Monaten. Und vorweg einfach der Gedanke, dass von Geburt an hat dieser Winkel, der ist von Geburt an, ist der gestört. Wir werden in eine Welt hineingeboren, die einfach zum Teil kaputt ist. Uns werden zum Teil schon vor unserer Geburt erleben wir Dinge im Mutterleib, die irgendwo unserem Geist, unserem Herzen irgendwie vermitteln wollen, dass das ein gefährlicher Ort ist, in den du da hineingeboren wirst. Und man weiß ja durch Psychologen auch, dass Dinge, die im Mutterleib passieren, wirken sich auf das Baby aus, können das ganze Leben lang ein Kind beeinflussen. Also es ist wirklich vom ersten Moment an ist ein Angriff auf uns, auf unsere Herzen, auf unseren inneren Frieden findet statt. Und es bewirkt, dass dieser Winkel sich irgendwie verändert. Und das kann dann so weit gehen, dass wir tatsächlich nach außen hin gut scheinen, aber nach innen hin Dinge einfach noch nicht in Ordnung sind. Und dann hat Jesus, hat ja selber gesagt damals in Matthäus, da habe ich vergessen, was reinzukopieren, die Menschen ehren mich mit ihren Worten, aber nicht mit ihrem Herzen. Die Menschen ehren mich mit ihren Worten, aber nicht mit ihren Herzen. Und ich möchte heute Morgen euch daran erinnern, dass das primäre Ziel, die primäre Zielscheibe vom Teufel von Anfang an ist nicht dein Körper, deine Gesundheit, deine Finanzen, dein Bankkonto. Das Primärziel unseres Feindes ist unser Herz. Wenn er das wegkriegen kann von Gott, wenn er den Winkel ändern kann, wenn er uns aus unserer priesterlichen Umlaufbahn rausmanövrieren kann, das ist das, was er will. Es ist nicht die Gesundheit, es ist nicht das Geld, es sind nicht diese Dinge. Und dieser Kampf um unser Herz, dieser Kampf um die Herzen der Priester, der fand von Anfang an, von der Geburtsstunde der Menschheit statt. Adam und Eva wurden damals geschaffen als Priester Gottes, als Schnittstelle, die Gottes Herrlichkeit in die Schöpfung widerspiegeln und die Anbetung der Schöpfung zurück zu Gott bringen. Adam und Eva hatten priesterliche Verantwortung. Und der Garten Eden, in den sie gesetzt wurden, das war der Ort der Beziehung mit Gott, das war der Ort der Beziehung miteinander. Der Garten Eden, das war der Ort, aus dem Leben entsprang. Wir lesen das auch, wenn ihr lest, im ersten paar Kapitel im ersten Mose, da heißt es, aus dem Garten Eden entsprang ein Fluss. Und dieser Fluss, der hatte vier verschiedene Ströme. Von Eden ging Leben aus in die ganze Welt. An einem Strom fand man Gold, am anderen Strom fand man dies und das. Das war, man muss das mal lesen langsam und sich mal vorstellen, was das für ein Paradies wirklich war. Das war der Ort, an dem Leben entsprang und alles wirklich, das Leben miteinander stattfand. Und in gewisser Weise ist Eden ein symbolisches Bild für unser Herz. Dieser Spiegel, dieses Herz, das wir alle haben, ist ein kleiner Garten Eden, in dem wir reingesetzt wurden. Aus unserem Herzen soll Leben entspringen. Aus unserem Herzen sollen andere Menschen ermutigt werden. In unseren Herzen findet Beziehung statt mit anderen Menschen. In unseren Herzen findet Beziehung mit Gott statt. Genau die gleichen Dinge, die im Garten Eden stattfanden, die finden so in unserem Herzen statt. Also wir sind alle Gärtner in gewisser Weise. Ich habe wirklich keinen grünen Daumen, also ich tue mich da echt mit schwer so ein bisschen, aber geistlich gesehen kann ich mich damit eher anfreunden. Wenn mir jemand einen Garten geben würde, das würde nicht lang dauern, dann schaut er aus wie eine Wüste. Ja. Aber unser Herz ist wie ein Garten Eden. Aber nun wissen wir ja alle, dass es auch so ein hinterhältiges Viech in diesem Garten gab. Die Schlange. Und ich möchte mit euch diese Stelle nochmal lesen, auf der wir so viele unsere Probleme und Schwierigkeiten zurückführen können. Im 1. Mose 3, Verse 1 bis 3. Dort heißt es: Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange: Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt: Esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, und dann gucken wir uns das mal genau an, die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war. Und er aß. Da steckt so viel Gutes drin. Das ist köstlich. Schauen wir uns mal das Erste an. Hier findet eine Unterhaltung statt zwischen der Schlange und Eva. Okay, wir kennen das alle. Und bevor Eva dorthin gelangt hat und diese Frucht gegessen hat, fand etwas Tiefbewegendes in ihrem Spiegelwinkel statt. Etwas fing an, diesen perfekten Winkel, den ihr Herz hatte, diesen Winkel, wo sie auf Gott schaut und diese Herrlichkeit in die Welt widerspiegelt, etwas fing an, sich langsam zu drehen. Es wurden ein paar Lügen in ihrem Kopf gepflanzt. Und zwar die Lüge oder der Gedanke: Was wäre denn, wenn Gott mir tatsächlich etwas vorenthält? Was, wenn ich Gott eigentlich gar nicht so wirklich vertrauen kann? Was, wenn es da eine Dimension hinter Gott gibt, die ich noch nicht gesehen habe, die vielleicht es doch nicht so gut mit mir meint? Was, wenn es da so diesen verborgenen Schatten gibt in Gott, dieses ein bisschen Böses, etwas, das ich noch nicht kenne? Was, wenn Gott vielleicht doch gar nicht so gut ist? Was, wenn die Schlange etwas weiß, was ich nicht weiß? Und so langsam fing an, sich Zweifel da einzuschleichen. Und irgendwie guckte sich Eva diese Frucht an und sagte: Eigentlich schaut die doch ganz lecker aus. Die schaut nicht nur gut aus, die schmeckt wahrscheinlich auch gut. Das Auge isst mit. Alle Köche hier in diesem Raum wissen, dass das Essen viel besser schmeckt, wenn es auch gut ausschaut, oder? Das ist der zweite Bereich, in dem ich nicht viel zu sagen habe. Gärtnern und Kochen sind meine zwei Schwachheiten, unter anderem zwei Schwachheiten. Aber als Konsument mag ich es natürlich, wenn das Essen auch gut ausschaut. Und plötzlich sah sie die Frucht und sagte, wenn ich das esse, dann weiß ich etwas, was ich jetzt nicht weiß. Wissen ist Macht. Das dachten wir damals schon im Garten Eden. Wissen ist Macht. Vielleicht sollte ich doch davon essen. Aber wie gesagt, diese Versuchung konnte sich nur andocken an Eva, weil ihr Vertrauen, ihr tief, tief, tief sitzendes Vertrauen darin, dass Gott es 100% gut mit ihr meint, sich ganz leicht angefangen hat zu verwässern. Das war nicht mehr, zum ersten Mal dachte sie, vielleicht meint es Gott wirklich gar nicht so gut mit mir. Das Problem ist, und das sehen wir heute noch genauso, wenn wir nicht 100% vertrauen und glauben können, dass Gott wirklich gut ist, dann werden wir immer, immer, immer nach Alternativen suchen, die uns die Befriedigung geben, die uns nur Gott geben kann. Dann plötzlich wird eine Frucht unheimlich verführerisch. Plötzlich die Dinge dieser Welt, die alle vom Schöpfer selbst geschaffen wurden, plötzlich wird die Schöpfung selbst unglaublich attraktiv. Man denkt sich, oh, ist das alles lecker hier. Oh, ich will mehr. Ich will mehr davon. Ich will mehr Geld, ich will mehr Autos, mehr Frauen, ich will was auch immer. Oder Männer, je nachdem, wie man halt so. Ne? Ich will mehr. Weil man immer, immer, immer sich, man braucht ja was zum Essen. Man braucht tief innen drin, braucht man diese Befriedigung. Und in dem Moment, wo wir nicht mehr wirklich glauben, dass die allein von Gott kommen kann, werden wir unweigerlich danach Ausschau halten, wo wir sie finden können, diese Befriedigung. Und in diesem Fall war es im Prinzip diese Frucht der Erkenntnis von Gut und Böse. Und in dieser Frucht liegt die Wurzel aller Religiosität, aller selbstzentrierten religiösen Abstrampelns, uns näher wieder zu Gott zu bringen. All dieses ganze Dilemma, in dem wir uns als Menschen befinden, ist alles zurückzuführen auf diesen Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Dieses ständige Bewusstsein von, ja, da ist Gut, aber da ist auch Böse. Und irgendwie, ich sehe Gutes in mir, aber ich sehe auch immer Böses in mir. Und ich brauche das Gesetz, um das Böse zu unterdrücken. Und ich muss das irgendwie alles kontrollieren. Und wie bei dem Yin-Yang-Zeichen, in jedem Yin, in jedem Gut ist auch ein bisschen Böse. Und in jedem Yang, in jedem Böse ist auch ein bisschen Gut. Es ist dieser ewige Kreislauf von, ich werde es nie komplett los. Ich komme da nicht raus aus diesem gut, böse, richtig, falsch, richtig, falsch. Das war einer der Gründe, warum das Gesetz auch kam. Das Gesetz war nie dazu da, um auf ewig Bestand zu haben, sondern es war ein Prinzip, eine Auswirkung dessen, dass der Mensch in diesem Gut-Böse-Denken gefangen war. Und Gott hat dann das Gesetz gebracht und gesagt, okay, wenn ihr wissen wollt, wie es wirklich ausschaut, hier ist Gut und Böse. Und es hat jedem sehen lassen, dass keiner gut genug ist, um dieses Gesetz zu erfüllen. Alle Menschen sind gefangen in diesem Bewusstsein von irgendwas stimmt mit mir nicht, irgendwas ist da böse, aber da ist auch irgendwie gut und es kann zu so viel Verwirrung führen und es ist dann die Wurzel von Religiosität und religiösem Abstrampeln. Und es führt dazu, dass wir uns nicht 100% Gott unterordnen können. Wenn wir dieses Bild sehen von den Priestern, irgendwas in uns denkt sich, aber was, wenn vielleicht Gott doch nicht so gut ist? Und diese innerlichen Gedanken, die sich vielleicht im Unterbewusstsein abspielen, die beeinflussen den Winkel unseres Herzens. Es ist echt ein Dilemma. Es ist echt schlimm. Es ist echt schlimm. Der Teufel hat es versucht zu versüßen, indem er sagt, ihr werdet sein wie Gott. Und dann dachte sich Eva wahrscheinlich, ich werde sein wie Gott. Ich. Wenn ihr genau lest, im 1. Mose 2, dort heißt es, dass Gott diesen Baum der Erkenntnis genau in die Mitte von Eden stellte. Dieser Baum war im Zentrum vom Garten Eden. Der war nicht irgendwo, den musste man nicht noch lang suchen, der war nicht versteckt hinter irgendwelchen Gemäuern. Nein, 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 Gott hat ihn genau in die Mitte gesetzt. Und ich glaube, das hat er gemacht, weil dadurch ein Prinzip zum Ausdruck kommt. Und zwar das Prinzip, das sagt, ich gebe dir die Wahl, dass wenn du dich um dich selbst drehen willst, wenn du selbst im Zentrum deiner Welt existieren willst, dann hier, iss von diesem Baum. Aber ich warne dich, du wirst sterben. Mit anderen Worten, er sagt zur Erde, du kannst dich um mich drehen, um die Sonne, und du wirst Leben und Frucht bringen, oder du kannst aus deiner Umlaufbahn verschwinden und du kannst dich selbst zum Zentrum machen deines eigenen Lebens, aber dann wirst du absterben. Du kannst keine Frucht mehr bringen. Ich glaube, deswegen hat Gott den Baum in die Mitte gepflanzt, weil er dadurch sagt, du hast die Wahl, wer im Zentrum deiner Welt ist, wer im Zentrum deines Lebens ist. So. Das ist diese Unterhaltung, dieses Gespräch, das stattfand zwischen der Schlange und der Frau. Und es hatte nur eins zum Ziel, den Winkel der Priesterherzen zu verändern. Und weil dann die Frau davon gegessen hat und der Mann ja auch und wir alle dann unter diesen Einfluss kamen als die Nachfahren von Adam und Eva, hat sich etwas entwickelt in dieser Welt, was die Bibel Weltlichkeit nennt. Weltlichkeit, das ist so ein Begriff, bisschen religiös behafteter Begriff. Man, je nachdem, wie man aufgewachsen ist, hört man vielleicht zu Sachen wie, sei nicht so weltlich. Und dann fragt man sich ja, was heißt das denn eigentlich jetzt genau? Sei nicht so weltlich. Soll ich denn die Welt nicht lieben? Gott hat auch die Welt geliebt, so sehr, dass es seinen eigenen Sohn gab. Ja, 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 aber du, sei nicht so weltlich, sei nicht so fleischlich. Das war auch immer so ein Wort. Du bist so fleischlich. Du bist so seelisch. Du bist so weltlich. Und irgendwie, ich muss ehrlich sagen, ich wusste immer nicht so genau, okay, ja, soll ich denn jetzt das Leben hier genießen oder nicht? Ist es denn jetzt gut, ein schönes Steak zu essen oder nicht? Oder soll ich jetzt... soll ich mich jetzt vernünftig anziehen oder nicht? Ist es weltlich, wenn ich jetzt tanzen gehe? Ist es weltlich, wenn ich ins Kino gehe? Das sind ja lauter so Debatten, die in meiner Generation Gott sei Dank eigentlich nicht mehr so geführt wurden, aber in Generationen vor mir, habe ich mir sagen lassen, war das verpönt, mal ins Kino zu gehen. Und warum? Weil man Angst hat vor dieser Weltlichkeit. Aber was ist denn Weltlichkeit? Es ist im Prinzip das Wertesystem, das entspringt, wenn nicht Gott, sondern wir selbst im Mittelpunkt stehen. Das ist Weltlichkeit. Im Neuen Testament gibt es eine ganz interessante Stelle hier. Da heißt es, im 1. Johannes 2, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Johannes sagt hier, wenn ihr die Welt liebt habt, dann ist die Liebe Gottes nicht in euch. Aber er meint damit nicht die Welt im Sinne von die Menschheit und die Schöpfung. Er meint damit die Dinge, und die definiert er hier, alles was in der Welt ist. Er meint mit Welt die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens. Mit anderen Worten, er meint die Dinge, nach denen wir uns ausstrecken, mit denen wir uns versuchen zu füllen, wenn wir nicht mehr unsere absolute Befriedigung in der Herrlichkeit Gottes haben. Wenn diese Liebe zum Vater nicht da ist, dieses Verliebtsein in Gott, dieses, er ist so viel mehr für mich als alles andere, was es in dieser Welt gibt. Wenn diese Erkenntnis, dieses Vertrauen nicht da ist, dann entsteht ein weltliches Wertesystem, wo wir nach dem greifen, was wir sehen, was gut ausschaut, nach dem, was uns befriedigt und nach dem, was uns aufbläht und was uns toll dastehen lässt. Das sind die Dinge, die sich da einschleichen. Ich persönlich kenne das. Ich bin mir sicher, wir alle kennen das, was das heißt, mit diesen Dingen da zu kämpfen, diesen Dingen ausgesetzt zu sein. Aber jetzt sind wir als Priester dazu berufen, Gott anzubeten und ihm hundertprozentig zu gehören. Aber wir können nicht den anbeten, den wir nicht lieben. Und wir können nicht den lieben, dem wir nicht vertrauen. Wir können nicht hundertprozentig erfüllt sein und wirklich unsere Lust am Herrn haben, wie der David schon gesagt hat, wenn wir Gott nicht eigentlich wirklich lieb haben. Und wir können ihn nicht wirklich lieb haben, wenn wir nicht wirklich ihm eigentlich vertrauen. Glaube und Vertrauen ist das gleiche Wort im Griechischen im Neuen Testament. Wann immer ihr das Wort Glauben lest im Neuen Testament, ist das Wort Pistis, bedeutet Glauben, bedeutet auch Vertrauen. Und ich mag eigentlich immer das Wort Vertrauen lieber, weil es eine viel tiefere Dimension hat. Glauben kann man an vieles, Vertrauen kann man nicht vielem. Und so diese Dinge hier, die Fleischeslust, oh, ich brauche das, ich will mich befriedigen, die Augenlust, das sind doch genau die gleichen Dinge, die in dieser Frucht waren. Erinnert ihr euch, die Frucht sah gut aus. Die Frucht war gut zur Speise und die Frucht war gut, weise zu werden und Erkenntnis zu kriegen. Und ich möchte mal sagen, dass das zusammenhängt mit Hochmut, denn ich glaube, die meisten wissen, je mehr man studiert und weiß und wenn man Erkenntnisse kriegt, das kann einen so leicht aufblähen, dass man meint, ach, ich bin toll. Der Paulus schreibt, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe baut auf. Na, das heißt jetzt nicht, dass wir nicht Erkenntnis haben sollen, das heißt nicht, wir sollen nicht studieren, das ist alles schön und gut, aber das allein, dieses Erkenntnis, dieses Wissen, das allein ist es nicht. Das hat immer nur das Potenzial, uns aufzublähen und uns hochmütig zu machen und uns stolz zu machen. Und das Schlimmste und das Blödste ist, wenn das die Priester Gottes betrifft, wenn wir als Priester Gottes durchs Leben gehen und ständig nach Fleischeslust, nach Augenlust und nach Dingen Ausschau halten, die unser Ego aufblähen und die uns irgendwie vermitteln, dass wir besser sind als andere. Das ist das absolut Schlimmste, wenn uns das passiert. Weil wir dann nicht mehr wirklich in unserer Priesterrolle sind, weil wir nicht mehr unsere Priesterherzen in dem Winkel haben, in dem wir sie haben sollen. Und ich habe auch im Vorfeld gebetet und ich bete auch jetzt, dass der Heilige Geist diese Decke von Misstrauen, diese Decke von Enttäuschung, diese Decke von, ach, ich habe es so oft probiert und es klappt nicht, diese Decke von, ach, ich habe Gott schon so lange nicht mehr gespürt und erlebt, dass er das wegnimmt. Und dass wirklich jeder Einzelne sich entscheidet und sagt, Jesus, ich entscheide mich und ich sage, du bist die absolute Erfüllung für jedes Bedürfnis, das ich in meinem Leben habe. Ich entscheide mich, dich mehr zu lieben als alles andere, was diese Welt mir hier anbieten kann. Mir ist es völlig egal, Herr, ob du mich gebrauchst, um Tote aufzuwecken und große Wunder zu tun oder ob ich irgendwelchen Aussätzigen die Füße wasche oder ob ich gar nichts groß für dich hier auf Erden reiße. Es soll mir egal sein. Es soll mir egal sein, wie viele Leute in meine Gemeinde kommen oder auch nicht. Ich sage nicht, dass das unwichtig ist. Ich sage nur, dass das nicht der Winkel ist, nach dem ich mein Herz ausrichten will. Es soll mir egal sein, ob all meine Wünsche und Träume in Erfüllung gehen oder nicht, denn ich weiß eins, du Herr, du bist wirklich die tiefste Erfüllung meines Herzens. Du bist das Brot des Lebens, das runtergekommen ist vom Himmel. Du hast es alles auf dich genommen, Jesus. Du hast diesen Kreislauf von Gut und Böse, Schlecht und Gut und Richtig und Falsch, dieses ganze Gesetzlichkeitsdenken, hat er alles in seinem Fleisch auf sich genommen, ans Kreuz genagelt und gesagt, es ist erfüllt, es ist alles vollbracht. Ihr müsst nicht länger von diesem Baum der Erkenntnis leben, von diesem Baum, der euch ständig nur vermittelt und euch gefangen hält in diesem Wertesystem der Welt. Nein, 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 raus mit diesem Gift. Ihr habt jetzt Zugang zum Baum des Lebens. Wisst ihr, wir versuchen so oft Leben zu leben, wo wir versuchen, die gute Seite von dem Baum der Erkenntnis überzubetonen. Wenn ich besser werde, wenn ich mich mehr anstrenge, wenn ich noch mehr gute Werke tue, wir versuchen uns auf innerhalb von diesem Gut und Böse, innerhalb dieser Frucht, versuchen wir uns auf die gute Seite zu stellen und das Böse irgendwie alles loszuwerden. Ich streng mich mehr an, ich faste mehr, ich bete mehr, ich lasse noch mehr gesalbte Männer und Frauen für mich beten und Hände auf mich legen, bis irgendwann alles aus mir rausgesalbt ist. Aber wie bei Yin-Yang, da ist immer noch ein bisschen Yang in jedem Yin drin. Und es ist so frustrierend. Und es macht keinen Spaß. Und dann denken wir, Gott sitzt auf dem Thron und lacht, weil er uns auslacht. Und die Antwort Gottes auf dieses Dilemma ist, esst von einem anderen Baum. nicht mehr gut, böse, richtig, falsch. Esst vom Baum des Lebens. Und als Jesus am Kreuz hing und sagte, es ist vollbracht, da wurden diese Engel wieder weggenommen, die den Zugang zum Baum des Lebens versperrt hatten im Garten Eden. Und Jesus selber wurde zum Baum des Lebens, durch den wir wieder ewiges Leben haben können. Gott sieht dieses Dilemma, er sieht die Menschheit, er sieht die Menschen, die als Priester geschaffen wurden, er sieht, wie wir gefangen sind in diesem Kontrolliertsein von Augenlust, Fleischeslust, Stolz, er sieht das. Und er hat dann eine Lösung parat gehabt. Er hat gesagt, ich werde einer von ihnen. Und ich werde ein paar Jahre mit ihnen auf Erden verbringen und ihnen demonstrieren, dass sie mir vertrauen können. Wisst ihr, wenn es nur darum ging, dass Jesus für unsere Sünden stirbt, dann hätte er auch gleich nach seiner Taufe ans Kreuz gehen können und nicht noch 3,5 Jahre mit seinen Jüngern verbringen. Ich glaube, einer der Gründe, warum er Jahre mit seinen Jüngern verbracht hat, war, weil er das Bild Gottes ihnen neu vermitteln wollte. Er sagte, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Wer mich sieht, sieht Gott. Wer mich sieht, alles an mir, sieht Gott. Ich bin der perfekte Hohepriester. Mein Herz ist im perfekten Winkel. Wenn ihr mich anseht, dann seht ihr den Vater wiedergespiegelt in mir. Er ist der perfekte Mensch. Er ist der perfekte Israelit. Das Leben Jesu ist die Erfüllung des gesamten Volkes Israels, die gesamte Geschichte, wenn ihr mal lest, die Prophezeiungen, es hat alles sein Ja und Amen in Jesus Christus. Und er sagt, wenn ihr mich anguckt, dann seht ihr Gott. Und er kam, er wusch die Füße, heilte die Kranken, umarmte die Aussätzigen, er feierte Partys mit Sündern und mit Zöllnern, er hat all die Tabus gebrochen, die es gab in seiner Gesellschaft, um Vertrauen wiederherzustellen. Er lief auf dem Wasser, er ließ andere auf dem Wasser laufen, er weckte Tote auf, er ließ andere Tote auferwecken, sodass mehr und mehr in uns wieder Vertrauen entsteht, dass Gott es eigentlich wirklich gut meint mit uns. Und wenn wir ihm nachfolgen, dann kommt unser Herz wieder in den richtigen Winkel. Weil wir ein Vorbild haben, weil wir einen perfekten Hohepriester haben. Und ich möchte aufhören mit dieser Bibelstelle, die gewaltig ist. Denn nicht nur kam Jesus und half uns, ihm wieder zu vertrauen, er kam und er höchstpersönlich nahm sein Herz und pflanzte es in uns ein. Und das hatte er schon prophezeit im Hesekiel. Da heißt es hier, ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein von aller eurer Unreinheit. Von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen, euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmung befolgt und tut. Und ihr sollt in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe und ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Zählt mal, wie oft Gott sagt, ich will. Mindestens 1, 2, 3, 4, 5, 6, je nachdem, wie man den einen oder anderen Satz übersetzt, vielleicht noch 7 oder 8 Mal. Wer will? Gott will. Ich will. Ich will. Ich will. Herzlich willkommen zum Evangelium, von der guten Nachricht Gottes, dass er nicht nur kam, um uns irgendwie rechtlich, legal reinzuwaschen von Schuldscheinen. Das ist alles schön und gut, das so zu sehen, aber das ist viel zu oberflächlich. Jesus kam, um unser Leben komplett neu zu verändern, um unser Herz komplett neu auszutauschen. Das Herz, das von Anfang an von dieser Schlange versucht, seinen Winkel immer wieder verändert, dieses Herz rauszunehmen und ich will, sagt Gott, euch ein neues Herz geben. Ich werde euch dazu bringen, dass ihr meinen Bestimmungen folgt. Ich werde das tun. Ich. Nicht ihr. Wir können uns noch 100 Jahre abstrampeln und wir werden immer noch das Gefühl haben, dass wir nicht an die Herrlichkeit Gottes herankommen. Es ist einzig und allein die Gnade Gottes, offenbart in Jesus Christus, die unseren Herzenswinkel, unser Priesterherzen wiederherstellt. Ich will. Und in dem Moment, wo wir sagen, ja, aber ich will auch ein bisschen. Ich will auch dazu beitragen. Wisst ihr, eine Kette ist so schwach wie das schwächste Glied in dieser Kette. So stark wie das schwächste Glied. Wenn du Eisen hast und noch ein Stück Eisen und noch ein Kettenstück Eisen, noch ein Kettenstück Eisen und dann Styropor und dann noch ein Stück Eisen, noch ein Stück Eisen. Weil wir wollen immer unsere Finger irgendwie noch mit drin haben, wollen wir nicht, ja? Wir sagen, ich muss noch mehr glauben und ich muss noch mehr. Nein, 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 lass deine Styropor, lass das weg. Lass die Kette der Erlösung von vorne bis hinten mit der Substanz der Unzerbrechlichkeit Gottes erfüllt sein. Ist doch ein schönes Bild, oder? Aber du musst noch mehr glauben, du musst erst noch da und dann bist du. Nein, 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 nein. Nein, nein. Das ist genau diese Frucht, die dir sagt, du musst und du sollst. Nein, alles, was du sollst und musst, ist einfach akzeptieren, dass es in ihm bereits für dich stattgefunden hat. Ich liebe die Lieder, die wir heute Morgen gesungen haben, weil die so viel von dem widerspiegeln. Herz der Anbetung und sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Ich habe nur ein kleines Problem mit einer Sache, die wir gesungen haben. Ist mir vorher auch noch gar nicht aufgefallen. Ich will dir nahe sein. Ich verstehe mich nicht falsch, ich absolut richtig. Ich will dir nahe sein. Aber die Sache ist, du bist ihm schon unglaublich nahe. Er hat sich auf ewig mit dir verbunden. Und der Gedanke der Trennung, der Gedanke, dass du getrennt bist von Gott, ist wieder so eine kleine Wurzel der Religiosität. Wie komme ich wieder zurück? Wie kann ich näher an Gott kommen? Oh, mal ehrlich, Gott ist so groß, glauben wir wirklich, wir können irgendwas tun, um auch nur ein Stück näher an Gott zu kommen? Glauben wir wirklich, wir können irgendwas tun, um auf den Thron Gottes zu hüpfen und zu sagen, ah, Gott sei Dank habe ich mehr gefastet, weil jetzt bin ich wieder in der Gegenwart Gottes? Nein, das Problem ist, dass unsere Gedanken sich verdunkeln, dass unser Herz sich verblenden lässt und dass wir die Gegenwart und die Nähe zu Gott nicht mehr wahrnehmen, wenn wir sündigen. Aber das heißt nicht, dass Gott sich von uns trennt. Der Gedanke, dass Gott sich trennt, ist eine Hauptwurzel von aller Religiosität. Und hier sagt Gott ganz klar, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will. Das ist die gute Nachricht. Und er hat das in Jesus, hat er das alles gemacht. Er ist die Erfüllung dieser Prophetie. Und in ihm waren wir verbunden. In ihm waren wir waren Teil von ihm, als er starb. Wir waren Teil von ihm, als er wieder auferstand, weil er die ganze Menschheit in sich zusammenfasste. Er ist der zweite Adam. Der erste Adam hat alle Menschen berührt. Der zweite Adam hat alle Menschen noch viel mehr berührt als der erste Adam. Heißt es, alle sind automatisch erlöst und gehen in den Himmel? Nein, das ist ein anderes Thema. Hört euch die Predigt von letzter Woche an. Ich glaube, die Aufnahme hat nicht geklappt. In den Himmel gehen, das ist immer, ist auch so ich-zentriert oft. Ich will in den Himmel, ich. Nein, wenn du in den Himmel gehst, dann ist Gott das Zentrum. Und wenn uns das nicht gefällt, dann können wir den Himmel, machen wir die zur Hölle im Prinzip für uns selbst. Aber das möchte ich euch einfach allen zusprechen, dass Jesus dieser Priester ist, der das erfüllt hat und der uns in sich mit vereint hat. Und alles, was wir tun müssen, wobei ich mich schon fast weigere, das jetzt zu sagen, alles, was wir tun, ist uns hinzulegen und zu sagen, dein Wille, ja, ich akzeptiere, dass das für mich real ist. Ich akzeptiere, dass ich bereits angenommen bin. Ich akzeptiere, dass du dich mit mir bereits versöhnt hast. Ich akzeptiere, dass du mir meine Schuld bereits vergeben hast. Ich akzeptiere, dass du mich bereits in Christus siehst. Ich akzeptiere das. Ja. Ja. Und dadurch geht der Blick weg von dir selber und von all dem, was du tun musst. Und du sagst, du schaust einfach auf Jesus und du sagst, Jesus, du bist gekommen. Nicht, weil du dich mit dem Vater versöhnen musstest. Du bist gekommen, Jesus, weil wir alle Versöhnung brauchten. Und du hast uns alle mit in dieses Werk der Versöhnung eingeschlossen. Und ich möchte jetzt beten, dass jeder von euch so unglaublich fasziniert wird von Jesus, dass die Augen eures Herzens geöffnet werden, dass ihr seht den Reichtum der Erkenntnis seiner Gnade und seiner Herrlichkeit in euch, die bereits in euch angelegt ist, dass ihr sagt, ah, heilig, heilig, heilig ist das gewaltig. Heilig ist dieser Jesus gewaltig. Heilig bist du gut. Wenn ich dich anschaue, Jesus, ah, das ist alles in mir, das ist mein Fleisch schreit nach dir, sagt der David. Du bist, wie kann es denn auch anders sein? Wie kann denn Gott selbst nicht genug sein für uns? Und ich sage euch, ich verspreche euch, wenn wir uns disziplinieren und anfangen, diesen Gott anzubeten, am Anfang vielleicht nur im Glauben, vielleicht fühlen wir am Anfang gar nichts. Ist egal. Betet ihn an, schaut auf ihn, 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten, proklamiert und sagt, Jesus, du bist der Größte, das Größte, die größte Befriedigung, die ich je haben könnte. Ich persönlich habe die größten Durchbrüche in meinem Leben dadurch erlebt. Und dann plötzlich sehe ich wieder was die Welt anzubieten hat. Ich meine, wir Männer, wir wissen das, da sind dann wieder schöne Frauen überall zu sehen, ja. Oder ihr Frauen seht dann schöne Männer überall, ja. Oder wir sehen dann wieder die Dinge, die uns mal verlockt haben. Und dann irgendwann fängt in uns an, so eine Freude zu entstehen. Wir sagen, im Ernst? Das ist nichts. 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 Im Vergleich zur Herrlichkeit Gottes. Überhaupt nichts. Das kommt überhaupt nicht mal auch nur annähernd daran ran. Warum sollten wir die Schöpfung anbeten, wenn wir den Schöpfer höchstpersönlich in uns haben und anbeten können? Das ist so unlogisch. Aber es ist alles zurückzuführen auf diese blöde Frucht, die plötzlich so gut ausschaut. Oh, die ist so lecker. Gut. Oh, warum? Weil unser Vertrauen in Gott ein bisschen angeknackst wurde. Gott will euch was vorenthalten. Und wenn du dich wirklich Gott 100% hingibst, du weißt nicht, was da hinter der guten Seite Gottes steckt. Vielleicht wartet dort ein böser Vater. Darth Vader. Und sobald du seinem Reich beitrittst, fängt er an, dich zu kontrollieren. Gott ist nicht wie Darth Vader. Gott ist wie Jesus. Von vorne bis hinten, von A bis Z, Gott ist wie Jesus Christus. Gott ist wie Jesus Christus. Sag ihm, Gott ist wie Jesus Christus. Oder ihr. Tut mir leid, dass es ein bisschen länger gedauert hat, aber ich dachte mir, wenn ich schon mal hier bin und predigen darf, dann nehme ich mir ein bisschen Zeit auch. Es ist wie mit dem Essen, man schlingt ja auch nicht alles schnell in sich rein und geht dann wieder weiter. Manche Speisen muss man einfach richtig genießen, ja, das dauert einfach eine Weile. Gott ist wie Jesus Christus. Lass uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr, dass du so gut bist. Aber du weißt, Herr, dass wir so zu kämpfen haben, oft mit der Versuchung der Schlange zu glauben. Aber ich danke dir auch, dass du bereits einen Ausweg hast und dass in Jesus du uns alle bereits wieder in diesen Winkel gebracht hast. Und ich bete, dass die Erneuerung unserer Gedanken jetzt stattfindet, sodass wir sehen, dass wir bereits angekommen sind. Ich bete, dass wir sehen, dass wir bereits in deiner Gegenwart sind. Ich bete, dass wir sehen, dass unsere Herzen bereits so gepolt sind, dass sie sich perfekt dir unterordnen wollen, Herr. Ich bete, dass wir die alten Herzen, von denen du verheißen hast, dass du sie rausnimmst, dass wir nicht länger so tun, als hätten wir sie noch, Herr. Ich bete, dass wir aufwachen, Herr, dass wir erkennen, dass wir mit dir auferstanden sind, dass wir mit dir auf dem Thron sitzen, dass wir Teil der Dreieinigkeit Gottes geworden sind durch Christus. Wir sind Teil dieser Gemeinschaft. Das übersteigt unseren Verstand, Herr. Aber das ist das, was dein Wort so klar sagt. Und ich bitte dich, Vater, dass du uns hilfst, darin zu leben. Ich bete, dass du jede Last wegnimmst von jedem Einzelnen hier, Herr. Jedes religiöse Joch, Herr, jedes Joch der Trennung, jede Gedankenfestung der Trennung, Herr, dass das eingebrochen wird, in Jesu Namen, Herr. Denn du bist uns Menschen nahe gekommen, um für immer mit uns verbunden zu bleiben. Du bist Fleisch geworden, damit wir für immer Teil deines Geistes sein können. Komm, Heiliger Geist, komm und setz Freude frei in den Herzen, Herr. Setz Freude frei darüber, dass es wirklich alles vollbracht ist, dass du bereits alles getan hast. Ich bete, dass du Freude freisetzt, Herr, denn darin liegt die Kraft, diese Welt zu verändern auch, Herr. Komm, Herr, und mach uns bewusst, wessen Priester wir sind. Aber wir lieben dich, Herr, und das bitte ich dich auch, Heiliger Geist, dass du ganz neu da dieses Romantische freisetzt in jedem auch, Jesus gegenüber, Herr. Komm und bereite dir deine Braut zu, die Braut Jesu, die nur Augen für dich hat, die auf dich schaut und sagt, in alle Ewigkeit brauche ich nichts anderes mehr angucken als die Herrlichkeit Jesu. Das ist absolut mehr als genug für mich. Ich bete, dass diese Frucht der Erkenntnis die Attraktivität verliert, Herr. Danke, Heiliger Geist. Segne uns, Herr, mach uns zum Segen. In Jesu Namen. Amen. Amen.